Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Wissenschaft DRS2, das Magazin für Naturwissenschaft, Medizin und Technik. Das sind unsere Themen. Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte. Süße, wohlbekannte Düfte streifen ahnungsvoll das Land. Und das erst noch früher als sonst, jedenfalls im langjährigen Vergleich. Crash, Boom, Bang. Gewalthaltige Computerspiele machen gewalttätig, sagen die einen. Falsch, sagen die anderen. Die Auslegeordnung einer hitzigen Debatte. Und meine Uni ist besser als deine Uni. Oder Sinn und Unsinn von Hochschulrankings, wie die Fachleute nach genaueren Messmethoden suchen für die Hitparade der Universitäten. Das ist Wissenschaft DRS2 heute, am Mikrofon Patrick Tschudin. Endlich ist er da, der Frühling. Mit seinen 2 Wochen Verspätung hat er dieses Jahr ungewohnt lange auf sich warten lassen, denn in den vergangenen Jahren verschob sich der Frühlingsbeginn ständig nach vorne. Im Schnitt blühen die Pflanzen heute ganze 10 Tage früher als noch 1971. Grund für die frühe Blütenpracht ist die Klimaerwärmung. Sie macht vor allem jene Pflanzen zu saisonalen Frühstartern, die sich in erster Linie an den Temperaturen und weniger an der längeren Sonnenscheindauer orientieren. Zum Phänomen dieses vorgezogenen botanischen Frühlingserwachens und dessen Folgen hat das Botanische Institut der Universität Basel in der aktuellen Ausgabe des Fachblattes Science einen Übersichtsartikel veröffentlicht. Katharina Boxler spricht mit Co-Autor David Basler.
David Basler, was bedeutet das eigentlich für die Ökosysteme, die Lebensgemeinschaften von Pflanzen und Tieren? Was bedeutet das, wenn da die einen plötzlich sozusagen zu saisonalen Frühaufstehern werden?
Was man dazu sagen muss, ist, dass nicht alle Pflanzen gleich auf die Klimaerwärmung reagieren werden. Und das kann natürlich zur Folge haben, dass zum Beispiel für krautige Blütenpflanzen und deren Bestäuber dann plötzlich die Pflanze früher blüht, als der Bestäuber da ist, was dann einen Nachteil ergibt zur Fortpflanzung dieser Pflanze. Das kann dann zum Beispiel die Häufigkeit, wie oft diese Pflanze an einem Standort vorkommt, beeinflussen, weil dann andere Pflanzen einen Vorteil haben.
Nun sind ja Pflanzen festgewachsen, Tiere sind es nicht, die wandern, und man hat solche Wanderbewegungen jetzt im Zusammenhang mit dem Klimawandel auch schon beobachten können. Sie verlassen gewisse Regionen, erobern sich neue Regionen. Was könnte das für einen Effekt haben, wenn die Tiere da plötzlich ein Eigenleben entwickeln, dem die Pflanzen eben nicht folgen können?
Diese Wanderung, die machen auch Pflanzen, wenn auch um einiges langsamer. Aber man kann jetzt schon feststellen, dass sich zum Beispiel Pflanzen an einem Berg den Hang hinauf bewegen. Allerdings muss man dazu sagen, dass wenn eine Tierart wirklich auf eine Futterpflanze angewiesen ist, dass die auch nicht einfach auszieht, nur weil es irgendwo wärmer ist.
David Basler, die wissenschaftlichen Studien zur Klimaerwärmung und deren Einfluss auf das Pflanzenleben, die kommen eigentlich zu recht übereinstimmenden Resultaten, Sie haben es gesagt, eben diese Vorverschiebung des Frühlings. Wenn man jedoch auf den Herbst schaut, da sind die Resultate von Studien nicht so eindeutig. Warum weiß man denn weniger, was diese Klimaerwärmung für den Herbst bedeutet?
Beim Herbst ist es natürlich so, dass viel mehr Arten auch wirklich auf die Tageslänge reagieren, da sie schon bereit sein müssen, bevor der Frost eigentlich kommt. Das wird dann noch beschleunigt durch kältere Temperaturen, aber eigentlich ist dort die Tageslänge bei den allermeisten Pflanzen der primäre Faktor, der die Herbstzeit beginnen lässt.
Das heißt, im Frühling, da lohnt es sich für gewisse Arten mutig zu sein und vielleicht auch mal den Tod zu riskieren, wenn sie zu früh ausschlagen, zu früh blühen. Aber im Herbst, da machen sich alle rechtzeitig oder die meisten rechtzeitig bereit für den Winter, für die Fröste, weil es sich da gar nicht mehr lohnt, mutig zu sein. Also da sind eigentlich die meisten Pflanzen dann auch Tageslänge empfindlich.
Ja, das kann man so sagen. Im Frühling ist es für gewisse Pflanzen, das sind meistens eben Pionierarten, also Hasel, Birke, Weide, die riskieren den Austrieb und nehmen Frostschäden in Kauf, währenddem aber langlebige Arten wie die Buche, die ist sehr konservativ und die riskiert wenig.
Trotzdem kann man so sagen, so quasi unter dem Strich, die Vegetationsperioden verlängern sich und die Ruhephasen verkürzen sich. Wenn jetzt die Pflanzen sozusagen länger wach sind, wenn die eine längere Vegetationsperiode haben, könnte das auch heißen, dass die fähig sind, mehr CO2, also mehr von diesem Klimagas aufzunehmen?
Das kann man so direkt nicht sagen, da die Pflanzen zuerst einmal von einer längeren Vegetationsperiode profitieren können müssten, um dann auch mehr CO2 aufzunehmen, was viele Arten, besonders eben weit verbreitete Waldbaumarten wie die Buche, da sie Tageslängen gesteuert sind, gar nicht können. Und zudem ist es so, dass ein Wald vielleicht in einem wärmeren Klima ein bisschen länger pro Jahr wachsen kann, dann ist er aber auch schneller ausgewachsen und über längere Zeit nimmt er somit nicht mehr CO2 auf.
Ihre Wissenschaft, David Basler, die möchte ja auch Grundlagen schaffen, damit man voraussagen kann, was eigentlich passiert mit den Pflanzen im Zusammenhang mit der Klimaerwärmung. Was können Sie denn jetzt schon prognostizieren?
Es ist immer sehr schwierig, Prognosen zu machen. Was man vielleicht sagen könnte, dass es tatsächlich gewisse Arten wie die Rostkastanie gibt, die immer früher austreiben in warmen Jahren und milden Wintern und dass sich vielleicht auch gerade diese Arten, die besonders auf Temperaturunterschiede reagieren, profitieren können im Vergleich zu Arten, die besonders auf Tageslänge reagieren und sich somit über längere Zeit eine Artenzusammensetzung im Wald zum Beispiel ändern könnte.
Dass neue Lebensgemeinschaften entstehen.
Nicht direkt, dass neue Lebensgemeinschaften entstehen, aber dass die Häufigkeit der einzelnen Arten wohl ein bisschen abgeändert wird.
David Basler, Mitautor eines Übersichtsartikels im Fachmagazin Science über das im Durchschnitt immer frühere Frühlingserwachen der Natur, befragt von Katharina Boxler. Anlegen, zielen, abdrücken, bumm. Das Monster explodiert in 100 blutige Einzelteile. Zugegeben, ich habe auch schon das recht grausame Spiel Quake ausprobiert. Hat mich das verroht und brutalisiert? Machen Killerspiele tatsächlich gewalttätig? Werden Kinder, Jugendliche, aber auch Erwachsene durch gewalthaltige Computerspiele aggressiver? Das befürchten tatsächlich viele. Nach dem Nationalrat forderte nun am Donnerstag auch der Ständerat ein schweizweites Verbot dieser Spiele. Ob gewalthaltige Computerspiele tatsächlich zu erhöhter Aggressivität führen, darüber wird aber auch in der Wissenschaft heftig gestritten. Eben ist eine umfassende Übersichtsstudie zu diesem Thema erschienen. Pascal Bieber stellt sie vor.
Es klingt plausibel. Wer am Computer routiniert Menschen und Monster umlegt, stundenlang in der virtuellen Gegend herumballert, gezielt Feinde per Gewehrsalve ausschaltet, der trägt diese Aggressionen auch ins richtige Leben. Doch was plausibel klingt, muss nicht unbedingt auch so sein. Wissenschaftler versuchen deshalb mit harten Fakten die Frage zu beantworten: Machen gewalthaltige Computerspiele nun wirklich aggressiv? Ja oder nein? Weil Einzelstudien zu widersprüchlichen Resultaten kommen, hat nun eine Gruppe von namhaften Aggressionsforschern die Resultate von über 130 Originalstudien in einer sogenannten Metastudie unter die Lupe genommen. Das Bild, das sich daraus ergibt, fasst Mitautor Brad Bushman von der University of Michigan so zusammen.
Our meta-analysis showed that violent video games increase aggressive behavior.
Ihre Metastudie zeige, sagt Brad Bushman, dass gewalthaltige Computerspiele aggressives Verhalten, aggressive Gedanken und Wut verstärke, die Spieler unempfindlicher mache gegenüber Leiden und Schmerzen anderer und helfendes Verhalten reduziere. Damit ist allerdings noch nicht gesagt, wie stark dieser Effekt ist, wie stark vor allem im Vergleich zu anderen Faktoren, die aggressives Verhalten fördern. Denn für aggressives Verhalten gibt es viele Gründe, zum Beispiel Gewalt in der eigenen Familie, Armut oder Drogenkonsum. Das sagt auch Brad Bushman.
Of all the variants in aggression, maybe it explains 10%. Well, that means other things explain 90%. You know, so it doesn't tell the whole story. But you shouldn't ignore the 10%.
Computerspiele würden das Risiko, sich aggressiv zu verhalten, um 10% erhöhen. Das heißt aber auch, dass 90% des aggressiven Verhaltens anders zu erklären seien. Aber 10% seien nicht zu vernachlässigen, findet Brad Bushman. Ganz anderer Meinung ist Chris Ferguson, ein Gewaltforscher der Texas A&M International University, der in eigenen Übersichtsstudien keinen Einfluss von gewalthaltigen Computerspielen auf Aggression gefunden hat. Einen Einfluss in der Höhe von 10% finde man nur dann, wenn Aggression sehr breit definiert werde. Wenn zum Beispiel bestimmte Gedanken bereits als Aggression durchgingen.
You haven't played a violent game or something like that. What are they thinking of 1 minute right after that game? Well, they're thinking about violence. Not surprisingly. If you show somebody something that's sexy in the media, what are they going to think about 1 minute later? Well, they're going to be thinking about sex. But the question is does this have a major change on people's behavior? And once again, the answer seems to be no.
Wenn man unmittelbar nach einem gewalthaltigen Computerspiel gefragt werde, woran man gerade denke, sei es nichts als logisch, dass man antworte, an Gewalt. Dasselbe gelte aber beispielsweise auch für Sex in den Medien. Die Frage sei einfach, ob das einen großen Einfluss auf das Verhalten der Menschen habe. Chris Fergusons Antwort: Nein. Ganz so einfach gestrickt, wie es Chris Ferguson darstellt, waren die Studien, die Brad Bushman untersucht hat, allerdings nicht. Einige stuften zwar tatsächlich bereits als aggressiv ein, wer nach einem Computerspiel negative Wörter in einen Lückentext einsetzte oder stärker auf aggressives Vokabular reagierte. Aber es wurden durchaus auch Studien berücksichtigt, die echtes Dreinschlagen oder Prügeln als Maß für Aggression nahmen. Bei solch starker Aggression war der Einfluss der gewalthaltigen Computerspiele aber kleiner. Auch Langzeitstudien, die das Verhalten von Gamern über Jahre hinweg untersuchen, zeigen kleinere Effekte als Studien, die sich auf das Verhalten unmittelbar nach dem Spielen beschränken. Beim Dreinschlagen sinkt dann der Einfluss von Computerspielen auf weniger als 1%. Der kurzfristige psychologische Einfluss von Gewaltdarstellung auf Gewaltausübung, über den sich der Psychologe Chris Ferguson mokiert, heißt Priming. Priming bedeutet in der Psychologie, dass Inhalte, denen man ausgesetzt ist, im Gehirn schneller abrufbar werden. Dass also Gewaltszenen im Spiel Gewalt als Lösungsstrategie für Konflikte im richtigen Leben besser abrufbar machen. Solche Effekte sind tatsächlich eher kurzfristiger Natur. Was Chris Ferguson aber nicht sagt, auch andere psychologische Mechanismen erklären den Effekt von Gewaltspielen auf echte Gewalt. Dass man sich mit dem Aggressor im Spiel identifiziert, dass man lernt, dass Gewalt zum Erfolg führen kann und vor allem, dass man für Gewalt im Spiel unmittelbar belohnt werde, sagt Brad Bushman.
You get points for killing people. If you shoot them in the head, you get extra points. You sometimes even hear verbal praise like a nice shot, impressive, you are tied for the lead.
Man bekomme Punkte, wenn man jemanden umgebracht habe. Für einen Kopfschuss gebe es sogar extra Punkte. Manchmal erhalte man gar explizites Lob. Dazu bemerkt der Skeptiker Chris Ferguson lapidar:
Some researchers have fallen in love with these theories and they're really stretching the data pretty hard in order to try to support those theories.
Gewisse Forscher seien einfach in ihre Theorien verliebt und würden deshalb die Daten, die in ihr Bild passten, stark überbewerten. Was bleibt also? Weiterhin Ungewissheit? Nein. Die Daten von Brad Bushman und seinen Kollegen zeigen klar, gewalthaltige Computerspiele bleiben nicht ohne Folgen für die Spielerinnen und Spieler. Im Durchschnitt werden diese tatsächlich leicht aggressiver, auch in ihrem Verhalten. Nur stark ist dieser Effekt nicht. Spricht das nun für ein Verbot von gewalthaltigen Computerspielen? Auch darüber streiten die Experten. Denn ob mit einem Verbot dann auch tatsächlich, wie gewünscht, die Aggression sinkt, das bliebe wissenschaftlich zu untersuchen.
Pascal Bieber über die laufende Debatte über die Wirkung von gewalthaltigen Computerspielen. Wir kommen nun zu weiteren Meldungen aus Naturwissenschaft, Medizin und Technik. Meine Kollegin Odette Frey sitzt mir gegenüber und mich nimmt Wunder, Odette Frey, was war denn das wichtigste Thema der vergangenen Woche?
Nun, aus meiner Sicht war das gescheiterte Handelsverbot für den roten Thunfisch. Dieser vom Aussterben bedrohte Sushi-Fisch, der darf weiterhin international gehandelt werden. Japan hat sich durchgesetzt an der Artenschutzkonferenz in Katar gegen Europa und die USA. Die Naturschützer, die bedauern das sehr, denn für sie war ein Handelsverbot für den roten Thunfisch die letzte Hoffnung, kann man sagen. Denn die Bestände dieses Fisches im Mittelmeer und auch im Atlantik, die sind sehr stark dezimiert. Zwar gibt es Fangquoten für den roten Thunfisch, aber die sind bisher viel zu hoch angesetzt worden und die Naturschützer bezweifeln stark, dass sich das in Zukunft ändern wird. Für den roten Thunfisch sieht es also düster aus.
Ein weiteres Tier, für das es keine Handelseinschränkungen geben wird, ist der Eisbär. Das wurde auch in Katar beschlossen. Der Handel mit Eisbären ist also erlaubt. Wie schlimm ist das denn?
Nun, das ist weniger tragisch, das sagen sogar Umweltverbände. Denn der internationale Handel stellt für den Eisbären keine wirkliche Bedrohung dar. Der Bär ist wegen anderer Dinge unter Druck, etwa wegen des schmelzenden Eises oder wegen der Giftstoffe in seiner Nahrung. Bei der Artenschutzkonferenz in Katar geht es aber eben ausschließlich darum, bedrohte Arten vom internationalen Handel auszuschließen.
Diese Konferenz, die läuft noch bis Mitte nächster Woche. Auf der Traktandenliste steht auch der Handel mit Elfenbein. Schauen wir jetzt in die Schweiz, genauer nach Genf. Gibt es Neuigkeiten vom Large Hadron Collider, dem Teilchenbeschleuniger am CERN?
Ja, die gibt es. Die Physiker freuen sich zurzeit sehr, denn sie haben einen neuen Weltrekord aufgestellt. Die Protonenstrahlen, die zirkulierten zum ersten Mal letzte Woche mit einer Stärke von 3,5 Billionen Elektronenvolt durch den Ring. Bald, so hoffen die Physiker am Large Hadron Collider, dem LHC, werden die Strahlen mit doppelt so hoher Energie zirkulieren. Bis jetzt sind sie auf gutem Weg. Die Probleme, die der LHC anfangs hatte, die scheinen vorerst überwunden.
Dann sind wir mal gespannt, wie es da weitergeht beim LHC in Genf. Beim Blättern durch die Fachzeitschrift Science stößt man diese Woche auf eine Studie, die vor allem unsere jüngeren Hörer und Hörerinnen interessieren dürfte, Odette Frey. Es geht um die Pubertät in dieser Studie. Was haben denn die Forscher da herausgefunden?
Nun, es geht um Lernprobleme in der Pubertät. Diese scheinen relativ häufig zu sein, sagen die Forscher, und sie wollten deshalb herausfinden, ob während der Pubertät auf der Ebene des Gehirns irgendetwas geschieht, das solche Lernprobleme miterklären könnte. Die Forscher arbeiten mit Mäusen, es sind also keine Menschenversuche, aber Mäuse machen anscheinend auch eine Art Pubertät durch. Und bei den pubertären Mäusen eben haben die Forscher nun tatsächlich neurophysiologische Mechanismen gefunden, die bei Lernproblemen eine Rolle spielen könnten. Und zwar bilden sich während der Pubertät vermehrt gewisse Rezeptoren, also Zelloberflächenmoleküle, auf den Nervenzellen, und diese Rezeptoren behindern dann die Kommunikation zwischen den Nervenzellen. Interessanterweise konnten die Forscher den Effekt dieser Rezeptoren ausschalten, und zwar dann, wenn sie den Mäusen ein bestimmtes Stresshormon verabreichten.
Heißt das jetzt, dass Teenager einfach ein bisschen Stress brauchen, ein bisschen Druck, damit sie auch wirklich lernen? Das kennen ja wahrscheinlich viele Eltern, dass sie ihre pubertierenden Jugendlichen unter einen gewissen Druck setzen müssen, dass sie lernen.
Ja, aber ob jetzt diese Mäusestudie dazu wirklich sehr viel mehr beiträgt, das glaube ich eher nicht. Es ist eben eine Grundlagenforschung. Also allzu weitreichende Schlüsse lassen sich daraus nicht ziehen. Es geht einfach darum, das Gehirn besser zu verstehen, die Mechanismen zu entschlüsseln, auch wenn es erst einmal das Mausgehirn ist.
Besten Dank, Odette Frey. Unsere Gehirne wenden sich nun der Frage zu, was macht eine gute Universität aus? Denn Ranglisten sind beliebt. Aus dem Sport sind sie genauso wenig wegzudenken wie aus der Popmusik, Stichwort Hitparade. Seit einigen Jahren haben sie nun selbst in den seriösen Wissenschaften Einzug gehalten, die Ranglisten, als besten Listen der Universitäten. Von Anfang an schlug diesen sogenannten Rankings aber auch Hassliebe entgegen. Jene Unis, die gut abschneiden, die rühmen sich damit, verständlicherweise. Die Verlierer weisen beleidigt auf die Mängel der Rankings hin. Tatsache ist, die Ranglisten werden im globalisierten Wettbewerb um Forschungsgelder und helle Köpfe immer wichtiger. Gleichzeitig ist ihre Qualität aber sehr umstritten. Reformen sollen nun Besserung bringen. Thomas Häusler berichtet.
Begutachten wir die Uni-Rankings mit ihrer eigenen Logik und machen eine kleine Rangliste. Da schwingen zwei oben aus. Das Academic Ranking of World Universities der Chiao Tong University aus Shanghai und das World University Ranking des Fachmagazins Times Higher Education aus London. Diese beiden, nennen wir sie künftig das Shanghaier und das Londoner Ranking, sie finden weltweit am meisten Beachtung bei Wissenschaftlern, Politikern und Studenten. Beachtung, die sich auf seine Universität direkt auswirkt, sagt Peter Meyer-Abt, Vizerektor der Uni Basel.
Vom gesellschaftlichen und politischen Umfeld ist es so, weil es einfach eine schlechte Werbung ist, wenn wir plötzlich von einem Platz, sagen wir einfach mal hypothetisch 85 auf 150 abfallen. Dann kommen natürlich riesen viele Fragen, warum ist das so?
Vorderhand sind Peter Meyer-Abt die ganz unangenehmen Fragen erspart geblieben. Denn im Shanghaier Ranking hat seine Unimannschaft immer einen guten Platz um Rang 90 herum ergattert. In der Londoner Liste gab es zwar eher Bocksprünge. Die Uni Basel pendelte zwischen dem 75. und dem 131. Rang, innerhalb von nur 5 Jahren. Dies zeige aber nicht eine Formschwäche der Basler Unimannschaft, sondern ein Problem der Schiedsrichter, der Rankings also, verteidigt Peter Meyer-Abt seine Uni.
Wenn man 50 Plätze verliert innerhalb eines Jahres, dann zeigt ja das schon, dass irgendetwas nicht stimmen muss. Man kann ja nicht 50 Plätze schlechter werden innerhalb eines Jahres, weil die Kriterien, die werden ja über viele Jahre gemessen und nicht nur in einem Jahr.
Peter Meyer-Abt mimt da nicht in bester Fußballmanier den beleidigten Trainer nach einem verlorenen Match. Seine Kritik wird sogar von der Gegenseite geteilt. In unserem Fall von Gero Federkeil vom Deutschen Zentrum für Hochschulentwicklung, das auch Uni-Rankings verfasst.
Ja, ein gutes Stück weit verstehe ich diese Kritik schon. Also ich glaube insbesondere bei diesen internationalen Rankings, die haben meiner Meinung nach sehr große methodische Defizite.
Die Schiedsrichter und Verfasser des Londoner Rankings haben dies eingesehen und angekündigt, fortan bessere Spielregeln einführen zu wollen. Aber schauen wir doch mal, wie diese umstrittenen Regeln aussehen, nach denen die Universitäten bewertet werden. Die Schiedsrichter aus Shanghai setzen aufs Zählen. Sie zählen etwa, wie viele Publikationen die Forscher einer Universität veröffentlichen. Sie zählen auch, wie oft diese Publikationen von Fachkollegen in eigenen Aufsätzen zitiert werden. Beides zusammen und einige Statistiken mehr ergeben ein Maß für die Qualität der Forschung an einer Universität. Im Großen und Ganzen sei diese Erbsenzählermethode zwar anerkannt, sagt Hans-Dieter Daniel, ein Ranking-Experte, der bei der Uni und der ETH Zürich arbeitet.
Aber so ein Ranking sagt dann überhaupt nichts aus über die Ausbildungsqualität an dieser Universität. Deshalb wären jetzt Maturanten schlecht beraten, sich die Universität nur nach der Platzierung in einem Forschungsranking auszusuchen.
Das Shanghai Ranking besitzt also für die Messung der Forschungsqualität eine gewisse Gültigkeit, nicht aber für die Lehre, obwohl die Shanghaier auch die Lehrqualität messen. Allerdings mit ungeeigneten Kriterien, sagt Hans-Dieter Daniel. Als Maß für die Güte der Lehre einer Uni zählen die Shanghaier Schiedsrichter die Anzahl der Nobelpreisträger, die ihr Studium an dieser Uni einst absolviert haben.
Bei diesem Indikator weiß man ja gar nicht, was der eigentlich misst.
Folgende Überlegung illustriert dies. Der letzte Schweizer Nobelpreisträger war Kurt Wüthrich, der den Preis für Chemie im Jahr 2002 erhielt. Kurt Wüthrich studierte in Bern, und zwar von 1957 bis 1962. Hat die Universität Bern deswegen in Chemie heute, also 50 Jahre nachdem Wüthrich dort studierte, eine besonders gute Lehre? Im Shanghaier Ranking bekommt die Uni dafür jedenfalls Punkte gut geschrieben. Wie kann es zur Anwendung derer simpler Methoden kommen?
Es liegt daran, dass diese Anbieter von Rankings zu viel wollen. Sie wollen eben die Universitäten im Hinblick auf alle ihre Aufgaben für Lehre, Forschung, Nachwuchsförderung, Dienstleistung und vieles andere mehr. Der Anspruch sozusagen, über all diese Aufgaben hinweg Universitäten vergleichen zu können, das finde ich einen maßlosen Anspruch.
Unter diesem maßlosen Anspruch leiden ganze Wissenschaftsdomänen. Am deutlichsten wohl die Geisteswissenschaften, denn die funktionieren gerade bei den Publikationen anders als die Naturwissenschaften. Und genau mit diesen Publikationen wird eben oft die Forschungsqualität gemessen. Zum Beispiel verfassen viele Geisteswissenschaftler ihre Aufsätze in ihrer eigenen Sprache statt in Englisch. Und damit fallen diese Publikationen durch die Maschen der Rankings. Zudem gibt es bislang für die Geisteswissenschaften gar keine anerkannten Qualitätsmesswerkzeuge. Wie also die Lust auf besten Listen sinnvoll erfüllen? Ranking-Experte Hans-Dieter Daniel.
Also ich würde einzelne Fächer herausgreifen und innerhalb dieser Fächer vergleichen, welches die besten Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, welches die besten Hochschulen sind.
In diese Richtung geht ein Ranking-Projekt, das die EU in Auftrag gegeben hat, an dem Gero Federkeil vom Deutschen Zentrum für Hochschulentwicklung mitarbeitet. Zentral ist die Idee, künftig nicht mehr Äpfel mit Birnen zu vergleichen.
Wir werden jetzt nicht eine Liste machen, in der sowohl die Universität Oxford als auch eine kleine Schweizer Fachhochschule drin ist, sondern verschiedene Rankings für verschiedene Typen von Hochschulen machen.
Und auch die verschiedenen Nutzer der Rankings werden berücksichtigt.
Unser Ansatz ist ein breiterer, dass wir eben verschiedene Dimensionen einbeziehen wollen. Nicht nur die Forschung, sondern eben auch die Lehre mit Blick auf das Informationsbedürfnis von Studierenden, aber auch Informationen über diese Bereiche Technologie und Wissenstransfer und regionale Einbindung der Hochschulen.
Grundsätzlich findet Ranking-Experte Hans-Dieter Daniel diesen neuen Ansatz, nämlich weg von einer umfassenden Superhit-Parade hin zu begrenzten Ranglisten mit engem Fokus, diesen Ansatz findet er grundsätzlich richtig. Aber es überwiegt trotzdem die Skepsis, weil auch diese neuen Rankings von den bereits bekannten Schiedsrichtern verfasst werden.
Lassen wir uns überraschen, was dann tatsächlich vorgelegt wird. Also noch ist das ja in der Konzeptphase und es sind natürlich auch wieder Institutionen beteiligt, die bisher Rankings gemacht haben, die uns nicht überzeugt haben.
Trotz aller Mängel werden die Ranglisten in der Wissenschaft immer wichtiger. Zum Beispiel soll in Europa der Studentenaustausch angekurbelt werden und dies ruft nach Rankings, denn die Studierenden wollen die Qualität der zur Auswahl stehenden Unis vergleichen können. Auch bei der Geldverteilung beginnen Rankings eine Rolle zu spielen. Längst haben dies auch manche bemerkt, die bisher unter den ungeliebten Rankings gelitten haben, wie etwa die Geisteswissenschaftler. So haben jüngst die deutschen Romanisten das Zentrum für Hochschulentwicklung sogar darum gebeten, in ein neues Ranking aufgenommen zu werden. Lieber unter Risiko mitspielen, als gar nicht in der Rangliste auftauchen.
Thomas Häusler. Soweit Wissenschaft der RS2 für den Moment. Morgen Sonntag um 19.30 Uhr nach dem Eschoter Zeit können Sie diese Ausgabe von Wissenschaft der RS2 nochmals hören. 24 Stunden täglich erreichen Sie uns im Internet unter wissenschaft.das.ch und dort steht auch, wie Sie dieses Magazin als Podcast abonnieren können. Redaktion dieser Ausgabe Katharina Boxler, am Mikrofon Patrick Tschudin.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.